Herz Quadro, hallo?
Oh Mann. Oh, ja. Ich habe es wieder.
Weil du bist wieder aufgegast.
Oh, ich habe das in letzter Zeit öfter, wenn ich ins Bett gehe.
Dass du aufgast?
Ja, dass ich so kurz vorm Einschlafen nochmal richtig abrüpsen muss.
Vielleicht bist du so ein Kugelfisch.
Blähen die sich nicht bei Gefahr auf?
Ja, du, das ist halt, bevor du schlecht träumst.
Ja.
Oder vielleicht vor, ich weiß ja nicht, was für Männer du im Bett hast. Bläst du dich halt dann auf. Gefahr. Ach so, das bringt mich zu unserem Cliffhanger letzte Woche.
Ach, was war der? Oh Gott, nochmal, hab ich vergessen.
Mein Date. Freunde, ich hatte ein unerwartetes nettes Date, aber jetzt bin ich zu faul gerade, den nochmal zu treffen. Shame, ne? Aber ich werde es bei Gelegenheit vielleicht machen. Aber jetzt gerade bin ich zu faul. Es gibt ja auch noch andere Dinge als Schwänze.
Word.
Ja, so viel dazu. Na, wie waren deine letzten zwei Wochen?
Ach du, ne? Sonnig, warm. Nö, was soll ich sagen? Ja, war viel zu Hause. Ne? Ja, im Internet unterwegs gewesen. Ne?
Ja, das ist ja die große weite Welt zurzeit. Ne?
Richtig.
Ja, ich bin ganz froh, weil für mich fängt wieder eine gute Zeit an. Du kennst das, viele Reality-Shows haben gestartet. Die erste Folge Bachelor habe ich schon geguckt. Dann natürlich Dschungelcamp hat angefangen, aber das ist so scheiße. Das ist ja dieses Jahr nur so eine Dschungelshow in Deutschland natürlich, wo sie so, ich weiß nicht, gibt es was nach Z-Promis, Ü-Ö-Promis?
Ja, oder
XY-Promis, ja. Ich weiß es nicht. Die darum kämpfen können, ein Ticket für nächstes Jahr im Dschungel erspielen zu können. Also da sind jetzt 12 wow. Promis, die sich jetzt betteln für, damit sie nächstes Jahr in den Dschungel können. Ja, also
das wer ist da so bei? Kennt man da, also kenne ich da jemanden? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich glaube wirklich, du bist da ja nicht in dieser Welt.
Und leider. Kennst du die?
Ein paar kenne ich aber auch nicht.
Ah ja, okay.
Sind halt diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Opfer aus diesen ganzen anderen Shows. Are You The One? Couple Challenge? Solche Sachen, da sind die alle her.
Ich finde es ja, also das Einzige, was mich daran ja fasziniert, ist, dass Leute daran teilnehmen und wirklich glauben, dass das ein Karrieresprungbrett ist.
Na, ist es auch.
Ja, aber
das ist es ja.
In also, welche Welt ist ja die Frage.
In welche Welt, natürlich. Aber gut, das sind meistens ja auch Leute, also beim Bachelor sind es ja immer welche, die irgendwie studieren oder so. Und dann so Leute, die in solche Shows gehen, sind dann ja auch oft, weiß ich nicht, Leute, die bei BMW am Band arbeiten oder so. Das heißt, das ist scheißegal, ob die jetzt in so einer Show mitmachen oder nicht. Und wenn die sich ein paar Kröten dann bei Instagram extra verdienen können, why not, ne?
Okay, na gut, das ist natürlich, ja.
Ja.
Unter dem Aspekt macht das schon Sinn.
Da ist jetzt keiner, der irgendwie der Vorstand von Siemens ist, wo dann danach gesagt wird, du Herbert, leider nicht mehr. Das war einer zu viel.
Ab in den Dschungel. Was wäre denn die Show, bei der du am liebsten teilnehmen würdest?
Das habe ich doch schon immer gesagt, Sommerhaus der Stars.
Ach ja, genau.
Habe ich schon immer gesagt, aber da brauche ich ja einen Partner für. Mm. Und den habe ich ja zurzeit nicht. Aber vielleicht könnte ich das mal in meine Tinder-Bio schreiben. Suche jemanden, mit dem ich bei Sommerhaus der Stars teilnehmen kann.
Alter, musst du dafür erst ein Star sein?
Ja.
Ah. Ja. Oder dein Partner?
Oder mein Partner eben, ja. Das, genau.
Ah so. Ja. Naja, ah, so oder so. Du hast zwei Möglichkeiten. Mhm.
Ja, ich glaube, das wäre es. In Dschungel würde ich nie gehen. Ich würde auch nie zu Bachelor gehen. Diese erste Folge war so unterirdisch, wirklich unterirdisch. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Dating, also ich persönlich sehe mich nicht so in der Dating-Welt, weil da so, weiß ich nicht, da würde ich vom Aussehen, glaube ich, nicht reinpassen. Ich weiß nicht. Das wäre, glaube ich, nicht so meins. Aber so eine Sommerhaus der Stars, das könnte ich mir vorstellen.
Ist das so ein bisschen wie Big Brother, nur mit Promis? Oder gibt es da auch Aufgaben?
Da gibt es auch jeden Tag eine Aufgabe, ne?
Mhm.
Das sind dann auch schon anspruchsvolle Dinge, wie irgendwo ganz in der Höhe irgendwas machen, ist ja auch nichts für mich, aber egal. Und abends besaufen sich alle.
Ah ja, okay. Also einfach Party-Adventure-Urlaub so ein bisschen, aber alles wird gefilmt.
Ja, aber halt nur mit schrecklichen Promis, mit schrecklichen Leuten.
Ne? Gut.
Auch eine Möglichkeit.
Klingt super, klingt gut. Ja,
ne? Für die auch.
Schön, schön.
Das bringt mich gleich zu meinem Lieblingsskandal der letzten zwei Wochen.
Escándalo.
Und du sagst, damit kündigst du es eigentlich auch perfekt an. Du weißt ja gar nicht, was kommt. Aber du kennst bestimmt Alec Baldwin.
Ja.
Und seine Frau, Hillary Baldwin, kam jetzt raus, dass sie seit Jahren so tut, als wäre sie halb Spanierin. Sie nennt sich auch Hilaria Baldwin.
Oh nein.
Und jetzt kam raus, dass sie seit Jahren diesen Akzent faked.
Oh, das ist ja so peinlich.
Sie halt eigentlich in Boston aufgewachsen ist, nur so, sie hat so Rich-Ass-Parents, die halt dann so noch so eine zweite Hütte auf Mallorca haben und wo sie halt dann auch viel Urlaube verbracht hat. Und seitdem tut sie so, als wäre sie halb Spanierin.
Oh, das ist peinlich.
Und ist das nicht peinlich? Und hat auch ihren ganzen vier Kindern so spanische Namen gegeben. Und das kam jetzt irgendwie raus. Und natürlich wird groß Cultural Appropriation geschrien. Kann ich auch total verstehen, weil sie, glaube ich, auch als Schauspielerin auch selber teilweise gearbeitet hat und halt das auch so benutzt hat, um sich halt so ein bisschen exotischer in Anführungszeichen zu machen. Ne? Und natürlich gibt es wahnsinnig viele Frauen in diesem Feld, Latino-Frauen, die sich jetzt ziemlich verarscht vorkommen.
Ja, glaube ich.
Ja. Ich finde es einfach so geil. Es gibt auch so Aufnahmen von ihr, wie sie so im US-Fernsehen irgendwie so beim Kochen ist und dann fragt sie so, oh, wie heißt das nochmal bei so einer Gurke oder so.
Ach so, also dass sie so tut, als wenn sie das nicht mehr weiß auf Englisch. Oh Gott.
I love it. Ich finde es richtig
gut. Okay, das ist richtig lustig, aber richtig peinlich. Weißt du, was ich ja gelesen habe, ne? Und das hat mir ja schon wieder den Glauben an die Liebe zerstört. Hast du Kimje trennt sich. Wahrscheinlich.
Gut, aber das willst du auch mit dem nicht mehr aushalten.
Ja, ich frage mich inwieweit diese Ehe funktional war.
Frage ich mich auch, ja.
Und wie viel Show. Aber jetzt haben die wohl anscheinend Talks mit ihren Anwälten.
Ja, aber er ist halt auch einfach psychisch krank.
Ja, gut. Ich glaube, es sind viele. Auch in dieser ganzen Welt, in der sie sich bewegen. Aber ja, natürlich.
Bei dem ist aber schon noch mal extremer. Also der hat er eine bipolare Störung oder sowas?
Ja, genau.
Und der hat ja so manische Phasen bis zuletzt gehabt.
Ja, ich habe mir einmal dieses angeguckt, als er dieses neue Album da hatte. Wie hieß das? Halleluja oder sowas? Weil der ist ja jetzt auch so super christlich, ne?
Ja.
Und dann gab's dieses Carpool-Karaoke mit James Corden, aber mit Kanye West natürlich nicht im Auto, sondern in einem Flugzeug. Und in diesem Flugzeug saß halt ein ganzer Gospel-Chor und die haben dann halt immer, er hat dann halt so ohne Punkt und Komma von seinem Album geredet und natürlich aber auch von seiner Verbindung und Glauben an Gott. Und dann halt haben die halt zwischendrin die SängerInnen und Sänger da, die da auch drin saßen, gesungen, was natürlich wunderschön war. Aber es war halt alles, es ist immer so eine Cringe-Nummer, weil man sich so denkt, oh Gott, da kommt man gar nicht durch. Das ist eben in dieser Manie, da ist wie so eine Mauer und da kommt man irgendwie nicht ran, weil da ist gar keine richtige Interaktion möglich.
Oh Gott. Ja, genau. Naja, crazy. Also von dem her kann ich Kim schon verstehen. Aber Kim macht sich ja in letzter Zeit sehr, als sie möchte ja Anwältin werden und setzt sich doch für so für Menschen ein.
Die im Gefängnis sitzen, ja.
Für
Gefängnisrechte.
Die so extrem lange Strafen für ganz kleine Delikte bekommen haben. Also muss man sagen, Respekt. Finde ich cool, dass sie das macht.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, willkommen bei Hatz Quadro,
euer
Lieblingspodcast. Sí, somos Viola y Dom.
Sí.
Sí. Wir sind auch auf Instagram.
Sí, @Hatz Quadro. Ich,
Harz, wie Arz 4 und Quadro, heute sagst du?
Wie Arz 4, wie Harz, das Geld, das kommt auf deine Konto jeden Monat von Jobcenter. Und Quadro, wie auf Italienisch nur besoffen, oder was hast du sonst immer gesagt?
Genau. Und Quattro wie auf Italienisch nur mit Doppel-D, so wie unsere Titten.
Ah,
so,
das war's.
Wenn man meine Titten und deine zusammenlegt, kommen dann wir vielleicht noch nicht mal auf Doppel-D, aber ansatzweise, du? Weiß ich nicht.
Naja,
doch vielleicht.
Doch vielleicht.
Vielleicht.
Ja. Du hast auch...
Naja.
Naja, egal.
Wolltest du gerade sagen, dass ich dicke Titten habe? Nee, dicke Titten.
Nee, welche? Ich wollte dich nach deiner Körbchengröße fragen, aber ich dachte dann, vielleicht muss ich das jetzt auch einfach nicht machen.
Kannst du mich nach meiner Schwanzgröße fragen?
Na, also erzähl mal.
Ja, würde ich sagen, 22 Zentimeter.
Mhm. Und Durchmesser, sag mir den Durchmesser.
Sag mir, ja, halt, wie eine dicke Chorizo vom Spanier.
Oh, natürlich. Una Chalchicha, ui.
So, jetzt wird's aber nicht so lustig. Ihr wollt bestimmt das Thema der heutigen Folge wissen. Und zwar sprechen wir heute in dieser Folge ein bisschen über rechtsextreme Frauen. Frauen, die sich im rechten Milieu bewegen. Ich spreche vor allem über Frauen, die auch eine große mediale Reichweite haben. Also ich finde, was man auf jeden Fall sagen kann, in so rechtsextremen Szenen sind natürlich Frauen weniger vertreten. Ganz klar, weil da natürlich patriarchale und sexistische Strukturen herrschen. Aber es, wenn sich Frauen diesen Regeln oder Vorschriften beugen, können sie sehr schnell sehr erfolgreich werden in dieser Szene. Weil sie natürlich dadurch, dass sie eine Frau sind, irgendwie dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Weil es gibt ja nicht so viele. Ich glaube, eine der bekanntesten deutschen Frauen, die einem erstmal so einfällt, ist, die jetzt auch so eine große mediale Präsenz hat, ist natürlich Eva Herrmann. Kennst du?
Kenne ich, ehemalige Tagesschausprecherin, ne?
Genau, die gute. Mhm. Ich glaube, das letzte, die ist ja auch gerade so groß Corona-verschwörungsmäßig natürlich unterwegs wie alle und ist zuletzt, glaube ich, dem Spiegel bekannt geworden, weil die auf irgendeiner kanadischen Insel eine Kolonie mit hunderten deutschen Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern aufbaut.
Wow.
Die Kanadier sind nicht so amused,
not amused,
wie man sich vorstellen kann. Aber das klingt auf jeden Fall sehr creepy, finde ich, wenn man das hört.
Auf jeden Fall. Kick the Germans out, würde ich da sagen.
Ja, voll. Naja, also ich will mir auch gar nicht wissen, was da abgeht. Anscheinend werden die da richtig unterrichtet auch und so teilweise.
So eine richtige Kader-Elite rangezüchtet.
Ja, keine Ahnung. Schrecklich.
Aha.
Und Eva Herrmann ist ja so eine richtige Vorzeigedeutsche, blond, blauäugig. Mhm. Und dann hat sich auch immer sehr gegen Feminismus ausgesprochen. Und pro Hitler, das war ja so gut im Dritten Reich, wie die Mutter geehrt wurde, ne? War ja nicht alles schlecht am Dritten Reich.
Nein.
War nicht alles schlecht, nee. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen Amerika zugewandt, weil irgendwie sind wir Deutschen mit Amerika ja doch irgendwie immer so ein Stück weit. Also ich glaube, Deutschland und Amerika hat so teilweise eine ähnliche Vorliebe zu Extremismus, muss man sagen. Die Amerikaner sind ja auch immer wahnsinnig fasziniert von Hitler, vor allem diese Ultrakonservativen oder Rechtsextremisten, muss man sagen.
Mhm.
Und es gibt auch so ein Good American Girl, nenne ich sie jetzt mal, Tomi Lauren heißt sie. Die ist sogar jünger als wir, die ist 92 geboren, die ist natürlich blond, blauäugig und absolut patriotisch. Ne? Es gibt sogar in den USA The Patriot Award.
Ach echt, natürlich, es sind ja
natürlich.
Die USA.
Ja, und es gibt so ein Interview mit ihr und Trevor Noah. Das kann
ich
nur empfehlen.
Okay.
Ja, das ist so, das ist zwar 4 Jahre her, das wurde so um die Zeit rum, kurz nachdem Trump inauguriert wurde, haben die sich getroffen und gesprochen und das ist sehr zu empfehlen. Also ich meine, man merkt auch bei diesem Interview mit Rechten, kann man kaum diskutieren, richtig. Aber Trevor Noah macht das natürlich irgendwie sehr eloquent und smart. Das ist ja eh, das kann er ja eh sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall total empfehlen. Und dann möchte ich kurz so auf Tomi Lauren noch eingehen. weil das irgendwie auch faszinierend ist. Also sie ist auch Journalistin und hatte dann ihre eigene Show, in der sie sich so natürlich extrem konservativ gezeigt hat. Und diese Show wurde abgesetzt, nachdem sie einmal geäußert hatte, dass sie für legale Schwangerschaftsabbrüche sei.
Aha.
Danach wurde ihre Show komplett gecancelt. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil man sieht, dass man auch als Frau in diesem Spektrum, sobald du kannst auch nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, leicht anders denken.
Ja, also, das klingt so, dass man muss halt allen genau. Werten folgen und man ist, oder genau. Es klingt eher so ein bisschen wie nach einer Symbolfigur, worauf man all das projizieren kann, als ein Individuum, was dann offensichtlich keine eigene Meinung haben darf. Ich meine, gut, natürlich wird sie da in dieser ganzen Szene sein, weil sie davon überzeugt ist, aber wenn da irgendwas abweicht, geht das nicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, und halt auch nochmal unter so einem Frauenaspekt natürlich, weil letztendlich Schwangerschaftsabbrüche haben letztendlich Männer nichts anzugehen, weil sie mit diesem Thema einfach nichts zu tun hat, das ist nicht ihr Körper, aber als Frau, die sich in diesem Milieu bewegt, kannst du nicht auch dafür sein quasi, also für Schwangerschaftsabbrüche, es ist unmöglich. Und es ist ja auch so ein Fall bei diesen ganzen Extremisten, die leugnen den Klimawandel, die leugnen Corona.
Ja.
Also Black Lives Matter ist für den Arsch. Das ist, also es gibt keine Abgrenzungen, sondern das ist dann immer, das ist wie so eine To-Do-List, wo dann alles gleich abgehakt wird. So, du kannst nicht so ein bisschen abweichen, es muss immer das volle Programm sein.
Ich finde das ja irgendwie auf eine Art und Weise auch faszinierend, dass das eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass das halt irgendwie so, wie so eine Ticklist ist, wogegen man alles sein muss. Und das ist auch wirklich, das muss halt auch so sein. Und ich finde das echt so crazy, dass.
Und so eine Ticklist gibt natürlich auch Sicherheit, ne?
Ja.
Also, weil sobald du einen Punkt hinterfragen könntest, stürzen ja eventuell auch die anderen ein.
Genau, und deswegen ist es halt, ne?
Ja, deswegen muss es das volle Programm sein. Aber es gibt so eine Figur gerade oder eine Frau in Amerika, die mich irgendwie besonders fasziniert hat. Und das ist Candace Owens. Wer jetzt gleich mal googeln will, Candace, C-A-N-D-A-C-E Owens. Candace Owens. Und das ist eine schwarze Frau, 89 geboren, also jetzt 31, und die in jungen Jahren selber rassistische Erfahrungen gemacht hat und irgendwie auch erst Anti-Trump war und dann irgendwann komplett die Seiten gewechselt hat, jetzt Trump-Supporterin ist, Klimawandelleugnerin, absolute Sexistin, also auch wieder das volle Paket und eine unglaublich große Social-Media-Gefolgschaft hat auf Instagram über 3 Millionen. Auf Twitter habe ich gar nicht geschaut. Bei Tommy Lauren sind es irgendwie über 1,5 Millionen oder so. Also wirklich eine große Figur in dieser Szene, würde ich jetzt mal sagen.
Ich frage mich dann immer, also ist diese Candace dann auch gegen quasi, worauf kann sie denn ihren Patriotismus oder ich meine, wenn sie Trump-Supporterin ist, ja auch im Endeffekt ihren Rassismus begründen, weil wendet sie sich dann, im Endeffekt müsste sie sich ja gegen sich selber wenden und gegen...
Ja, darauf komme ich jetzt auf jeden Fall noch zu sprechen. Mhm. Also wie begründet sie das auch vor allem natürlich als schwarze Frau?
Ja, genau.
Weil sie absolut gegen Black Lives Matter ist und sowas. Das ist so mit einer ihrer bekanntesten Aussagen. Und auf die würde ich jetzt so ein bisschen eingehen, weil es schon irgendwie relativ... spannend ist. Diese Candace Owens wächst in Connecticut auf und im letzten Jahr von ihrem Highschool-Jahr hat sie eben einen Vorfall, der sie irgendwie geprägt hat. Sie erhält so rassistische Telefonanrufe und Morddrohungen und die werden dann zu einem Auto zurückverfolgt, in dem der Sohn des Bürgermeisters sitzt. Daraufhin verklagt die Familie von Candace Owens die Schulverwaltung, weil die Stadt ihre Rechte quasi nicht geschützt hat und sie bekommt $37.500 Schadensersatz zugesprochen. Das erreicht sie aber nur mit Hilfe der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People, also ein Verein zur Förderung von farbigen Menschen. Später im Verlauf ihrer Karriere wird sie diese NAACP als eine der schlimmsten Gruppen für schwarze Menschen bezeichnen. was so verrückt ist.
Aha, ja, schizophren schon fast.
Ja, es ist schon fast sagen. Schizophren, ja, es ist ganz krass. Und nach ihrem Highschool-Abschluss studiert sie dann Journalismus. Sie beendet ihr Studium zwar nicht, aber arbeitet zum Beispiel auch danach unter anderem für die Vogue oder für andere Unternehmen. Und aber dieses Thema Mobbing, was sie da irgendwie in der Schule erfahren hat, irgendwie hat sie das nie so ganz losgelassen. Und sie möchte irgendwie eine Website gründen mit dem Namen Social Autopsy. Und da werden quasi, wenn jetzt jemand anonym im Internet einen beleidigenden Kommentar macht oder eine Drohmitteilung schickt, soll diese Seite helfen, diese Privatpersonen ausfindig zu machen. Und diese Privatpersonen sollen auf dieser Seite quasi mit Adresse und weiß nicht was veröffentlicht werden.
Ah ja, okay. Mhm.
Das ist aber natürlich irgendwie fragwürdig, auch in gewisser Weise, weil natürlich auch das missbraucht werden kann ohne Ende. Und das hat dann irgendwie so eine ziemliche Kontroverse ausgelöst und vor allem, ja, also ich weiß es nicht. Es ist einfach fragwürdig und es wurde von vielen politischen Gruppierungen kritisiert und es gab dann aber irgendwie das erste Mal Zuspruch von sehr rechtskonservativen Leuten. Und das war das erste Mal so Kommentatoren, ich weiß nicht, wer das genau war. Und da wurde das erste Mal der Kontakt hergestellt auf irgendeine Art und Weise.
Also warte ganz kurz, die fanden das gut, diese Initiative. Okay.
Das ist aber, das ist irgendwie alles ziemlich verstrickt. Ja. Dieser ganze Skandal ist irgendwie so ein bisschen verstrickt. Auf jeden Fall gibt es da so ein, zwei Kommentatoren, die das dann irgendwie gutheißen. Und dann beginnt dieser Kontakt und sie steigt irgendwie in diese Szene ein und sie merkt, je extremere Ansichten sie vertritt, desto erfolgreicher wird sie. Also als schwarze Frau, die zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung stark kritisiert, die sagt, es gibt keine White Supremacy und so weiter, hat sie halt natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, die gibt es halt nicht.
Ja, klar.
Die gibt es halt nicht. Und das geht so weit, dass natürlich auch Trump irgendwann auf sie aufmerksam wird und sie irgendwie in einem Interview auch mal sagt, ach, die finde ich super, die ist doch toll. Und unser, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, Kanye West befürwortet ihre Einstellungen und Ansichten. Aber gut, ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil wir alle wissen, dass der ja zeitweise nicht so ganz auf der Höhe war, auch als er seinen Trump-Supporter auch gemacht hat.
Dann hat sie ihre Nische gefunden, würde ich sagen.
Sie hat absolut ihre Nische gefunden und sie hat wahnsinnig schnell Anerkennung gefunden, wahrscheinlich auch irgendwie Geld verdient, Macht, ja. Und dann gründet sie zum Beispiel Blexit, eine Organisation, die schwarzen Menschen helfen soll, sich von den Demokraten abzuwenden und sich als Republikaner zu registrieren. Dann schreibt sie ein Buch namens How Black America Can Make Its Second Escape from the Democratic Plantation. Und darum geht es halt ungefähr um sowas, um jetzt auf deine Frage von vorn zurückzukommen, dass sie sagt, die afroamerikanische Bevölkerung der USA hat sich eine Sklavenmentalität beziehungsweise eine Opfermentalität angeeignet, die von der Demokratischen Partei, welche sie in dem Buch als Plantage bezeichnet, ausgenutzt wird. Anstatt sich auf die Zukunft zu konzentrieren, würden Schwarze sich zu sehr auf die in der Vergangenheit liegende Sklaverei fokussieren. Die Demokratische Partei würde den Mythos erschaffen und aufrechterhalten, dass die Republikaner rassistisch gegenüber Schwarzen seien und die afroamerikanischen Wähler so einer Gehirnwäsche unterziehen, damit sie mehrheitlich für die Demokraten stimmen. Das ist der Inhalt ihres Buches.
Okay, also das ist quasi eine Ideologie, die sie sich aufgebaut hat, einfach um Menschen von den, also eigentlich ist es ja gegen die Demokraten, das ist ja irgendwie so das Hauptding, um quasi
unter anderem
WählerInnen von den Demokraten abzuziehen.
Mhm. Sie merkt halt irgendwann, sie kann auch, sie möchte politische Karriere machen und das möchte sie bei den Republikanern tun. Ich denke auch dadurch, dass sie gemerkt hat, Trump wird auf sie aufmerksam und sowas. Deswegen setzt sie sich jetzt ganz aktiv für die Republikaner ein und basht die Demokraten, wo sie nur kann und macht das auch halt mit so ganz, mit Verschwörungstheorien auf jeden Fall. Mhm. Zum Beispiel sagt sie, Black Lives Matter ist eine Organisation von weißen Männern, die die Gesichter toter Schwarzer nutzt, um Millionen von Dollar für die Wahl weißer Demokraten aufzubringen. Es ist die rassistischste Organisation in den USA.
Ach so, ach, das wusste ich noch gar nicht. Oh Mann, ey.
Jetzt weißt du Bescheid.
Jetzt endlich.
Ja.
Ach Mann, ey. Ja, okay. Mhm.
Und das ist halt, es ist halt alles so traurig irgendwie, weil sie denkt für sich selber wahrscheinlich, ja, es ist doch überhaupt kein Problem, als schwarze Frau hier Erfolg zu haben. Man muss sich halt nur anstrengen. Vergisst aber dabei, dass sie halt von dieser weißen Partei komplett ausgenutzt wird.
Ja,
damit man richtig. Noch ein paar schwarze Wählerstimmen abgreifen kann, weil man sie ja hat. Aber außer ihr wird es niemanden mehr geben. So an, weiß ich nicht, oder der mehr andere BIPOCs in dieser Partei oder so. Das ist halt so absurd einfach. Das wird eine rein weiße Partei bleiben, so oder so.
Ja, das ist halt das Interessante daran, ne? Dass sie im Endeffekt, sie denkt, sie macht da Karriere und macht was Gutes, aber ja. Sie wird eigentlich total ausgenutzt.
Ja.
Merkt es aber selber nicht und macht sich eigentlich selber, also ist irgendwie
ja, oder
eine krasse Verräterin ja auch.
Oder sie weiß es, aber natürlich verdient sie wahnsinnig viel Asche.
Mhm.
Hat Macht, Anerkennung und so weiter.
Das ist echt krass.
Und das ist auch
krass.
Ich finde, solche Menschen sind halt mit die gefährlichsten, finde ich, weil zum Beispiel auch so ihre Social-Media-Präsenz ist so extrem stylisch. Sie sieht super elegant, super professionell aus. Also es ist nicht so wie dieser weiße Trash, dieser, weiß ich nicht, dieser Trash-Weiße im Unterhemd, sage ich jetzt mal, dieses Klischee, sondern es ist so eine andere Art von Rechtsextremismus, was ja auch die Identitären oder so.
Ja, es ist moderner, der modernere so Hipster-Extremismus, ne?
Ja, so ein Hipster. Mhm. Ja, genau. Und was ich halt auch immer krass finde, dass sie halt auch extrem sexistische Kommentare natürlich.
Aber das muss sein. Sagt. Das gehört dazu, ja, auf ja. Die Palette.
Ja, also zum Beispiel, was sie jetzt, man kann, das, wer auf ihr Instagram mal geht, kann da auch so ein bisschen noch mehr lesen, was sie so für Äußerungen macht. Aber ein Satz zum Beispiel von ihr letztens war, Frauen, die sich zum Objekt machen, indem sie ihre Beine für die Welt spreizen, werden als mutig gefeiert. Männer in Ballkleidern und Kleidung für kleine Mädchen werden als Ikonen gefeiert. In Hollywood geht es nicht mehr um Vielfalt, sondern um Perversität. Ich spreche für Menschen, die keine Perversität verehren. Also damit spricht sie vor allem, sie hat sich so richtig mit Harry Styles angelegt, der ja auf dem Vogue-Cover in einem Dress war. Mhm. Und das ist der guten Candace aufgestoßen. Das findet nicht so die gerne. Nicht gut. Nee.
Oder Billy also, Porter, das ist ja auch so ein amerikanischer Schauspieler, der tritt ja auch gerne mal in Kleidern auf und so. Ja, ja. Okay. Mhm.
Und die dann auch gerne sowas sagt, bring back manly man.
Oh Gott, go home, sage ich.
Ja, oh Mann. Also und das ist halt, und man fragt sich auch so ein bisschen, okay, was bewirken diese Aussagen, was bewirkt diese Frau, was für eine Kraft haben diese Aussagen, aber gut, das sieht man sieht es eh zurzeit in den USA, was für allein Aussagen von einem Präsidenten auf Twitter haben können.
Allerdings.
Alle gesehen. Aber zum Beispiel, was bei ihr der Fall war, dass dieser rechtsextreme Terrorist Brandon Tarrant, der im März 2019 einen Anschlag, also in Christchurch, diesen Anschlag auf zwei Moscheen gemacht hat,
ja.
Der hat in seinem Manifest Candace Owens als die Person genannt, die ihn am stärksten radikalisiert hat.
Ach krass.
Insbesondere an seinen Glauben, in seinem Glauben an die Bedeutung von Gewalt.
Und da muss man sich halt wirklich fragen, inwiefern halt einfach Social Media, naja, ich glaube, nee, das muss man sich gar nicht wirklich fragen. Da sieht man nur einmal mehr, inwiefern so Social Media eigentlich heutzutage irgendwie zur Meinungsbildung beiträgt und dass halt sowas wie Parteien und sowas gar nicht mehr so im Fokus stehen.
Das stimmt, ja. Sieht man ja auch, ja, bei Trump oder was für ein gewaltiges Instrument das ist.
Ja, total.
Oder wie Attila Hildmann der Gute.
Ja, ja, Gott,
Ja, also es ist erschreckend, wirklich erschreckend. Sie arbeitet natürlich auch unter anderem als Kommentatorin für Fox News und sowas. Aber sie möchte jetzt wirklich ein politisches Amt anstreben, entweder Gouverneurin oder Senatorin.
Na, dann hoffen wir mal, dass das nichts wird. Gute Candace.
Ich bin ganz sicher was.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aha, krass, krass, sehr... Ja. Es ist halt irgendwie, also da fragt man sich natürlich auf der anderen Seite auch noch, finde ich irgendwie, ob man da auch, und das ist jetzt nur eine Frage, das ist gar nicht, das ist einfach nur eine Frage, die ich in den Raum stelle, kann man da auch irgendwie vielleicht mal die psychische Gesundheit anzweifeln? Weil es ja irgendwie so paradox und so irgendwie keinen Sinn macht, finde ich, aus ihrer Perspektive, würde ich jetzt mal behaupten. Ich sehe natürlich die Welt nicht aus ihrer Perspektive, aber sie legt sich ja quasi mit ihrer ganzen eigenen Black Community an. Zum Großteil.
Ich glaube, sie sieht das halt selber nicht so. Mhm. Sie sieht das nicht so.
Naja, wahrscheinlich ist sie ja auch irgendwie dann, ich meine, wenn sie da auch irgendwie bei Fox News und bla und auch irgendwie bei den Republikanern sich da irgendwie ein Parteimitglied ist, na, dann ist sie ja wahrscheinlich irgendwie, das ist ja auch eine Form von Rassismus, dass man quasi, dass halt irgendwie auch viele BPOC irgendwie so quasi das weiße Ideal anstreben und das auch quasi dann so in weißen Kreisen verkehren. Und das ist, sie ist da wahrscheinlich so ein richtig gutes Paradebeispiel.
Absolut.
Für.
Ja, ja, ich glaube, sie ist auch mit so einem weißen Briten verheiratet. Keine Ahnung, was der macht. Aber ja, keine Ahnung, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Aber ich kenne das auch vom Feminismus, dass es auch, wie sie es beschreibt mit dieser, ach, das ist alles so eine Opfermentalität, das kenne ich auch von Feministinnen, die das zu anderen Frauen oder
ja, von Feministinnen oder Antifeministinnen?
Von Feministinnen.
Okay.
Ja. Ich kenne auch dieses MeToo, ach nee, das ist so ein einfach immer dieses Opfergehabe, da sind wir doch schon drüber hinweg. Kenne ich auch.
Aber das ist dann doch eher von Antifeministinnen, oder?
Nö, die sagen halt, nö, ich habe da mal so ein Interview gesehen, mir fällt nur gerade ihr Name nicht ein. Die sagen halt, nö, Feminismus ist funktioniert anders, aber wir brauchen nicht mehr so einen Aufschrei und zu sagen, oh, wir Armen, sondern man muss halt dagegen gehen und für sich selber einstehen, so in dem Sinne halt.
Ja, gut, das auch, aber es ist doch trotzdem gut, irgendwie da Aufmerksamkeit erstmal drauf zu lenken.
Ah, Svenja Flasspöhler, so heißt die,
von
der habe ich auch mal
ein Buch
gelesen.
Schon mal gehört. Ja, okay. Mhm.
Die sagt das zum Beispiel, dass halt MeToo völlig unnötig war.
Ah, okay, mhm.
Ja, ja.
Genau. Interessant. Ganz, ganz unangenehm. Mm. Soll ich weitermachen oder hast
gerne,
du noch?
Ja, gerne.
Okay. Genau, also ich habe mich ein bisschen mit der weiblichen rechten Szene in Deutschland auseinandergesetzt und würde da jetzt mal ein bisschen was drüber erzählen. Also natürlich ist der weibliche Anteil in der rechten Szene in Deutschland kleiner als der männliche Anteil. Aber heutzutage ist nach Umfragen und Studien jeder fünfte Neonazi weiblich, was schon ein Anstieg auf jeden Fall ist. Und die Entwicklung ist halt so ein bisschen so, dass halt Frauen erstmal nicht so gerne in der rechten Szene gesehen waren, weil natürlich steht die rechte Szene auch für Gewalt und das ist etwas, was quasi Frauen ja auch nicht zugeschrieben wird. Es gibt da ein sehr, sehr klassisches Rollenverständnis und es war halt auch irgendwie zumeist so, dass es oft auch passiert ist, dass halt quasi Männer, die so in diese rechte Szene abgerutscht sind, dann wieder so ein bisschen von Frauen da rausgeholt wurden. Und mittlerweile gibt's da aber
richtiger Bummer, ne?
Ja.
Und zwar so nett dabei.
Ja, und jetzt kommt die Olle und hat ihn da
jetzt
wieder
kommt
raus.
Die Olle. Mensch, das geht doch nicht.
Nee. Und aber leider.
Spielverderber-Move.
Leider sind Nazis nicht dumm. Jedenfalls manche. Also an sich schon, aber manche sind ja nicht ganz, ganz dumm.
Ja, leider.
Mhm.
Ja.
Und da gab es dann so ein bisschen so einen Strategiewechsel, und zwar Frauen doch einfach zu integrieren in diese Strukturen, in diese Parteien, in diese Organisation.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und es gibt verschiedene quasi weibliche Verbände, Neonazi-Verbände. Zum einen zum Beispiel den Skin Girl Freundeskreis Deutschland. Oder,
das klingt sympathisch.
Ja, das, also es klingt sogar ein bisschen cool, ne? Skin Girl. Mm, yeah. Mm-hmm. Oder der RNF, der Ring Nationaler Frauen. So. Und
das klingt eher nach so einer Verhütungsgruppe.
Der Ring, ne? Der Verhütungsgruppe. Nee, das wollen die nicht. Die wollen nicht verhüten.
Das wollen die auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Oder den GFD, Gemeinschaft Deutscher Frauen. Auch sehr, sehr kreativ, diese ganzen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Der war ein bisschen boring, der Name.
Ja, naja, jedenfalls, genau, gibt es da, also die, jetzt nochmal auf diesen RNF, den Ring Nationaler Frauen, zurückzukommen. Das ist eine Unterorganisation der NPD. Und Leute, ich musste es heute auch nochmal nachgucken, aber natürlich gibt es die NPD noch.
Ich hatte gerade denselben Gedanken. Ja, okay.
Ja, die gibt's noch. Still going strong. Wurde ja immer noch nicht verboten, wo man sich auch nur so denkt, Alter, was los, ey, ganz ehrlich. Aber okay, naja.
Aber das ist auch, Deutschland hat doch kein Rassismusproblem.
Nein, nee, nee. Deutschland hat seine Geschichte aufarbeitet. Also da lasse ich auch nichts drüber kommen.
Nee, da lasse ich auch nichts drauf kommen.
Na? So, genau. Und zu den Gründungsmitgliedern des Rings Nationaler Frauen gehören zum einen Stella Hähnel, das ist eine deutsche Politikerin, die bei der NPD ist. Und seit 2006 ist sie auch im Bundesvorstand der NPD. Genau. Und dann gibt's da einmal noch Gitta Schlüsser und Judith Rothe. Das sind die Gründungsfrauen des Ring Nationaler Frauen. Genau. Und jetzt komme ich mal auf diese Stella Hähnel. Und das ist nämlich irgendwie, was ich daran interessant fand, wenn man sich diese ganzen Biografien dieser Parteifunktionärinnen der NPD anguckt oder halt dieses Ring Nationaler Frauen, die sind immer relativ ähnlich. Das sind Frauen, die meistens irgendwie so ein bisschen in so sozialen Berufen unterwegs sind, teilweise auch studiert haben.
Okay.
Relativ früh Mutter geworden sind, dann mit einem irgendwie aus irgendeinem Grund Berührungspunkte hatten mit der rechten Szene, wahrscheinlich weil da in irgendeiner Form Interesse bestand. Das hat vorrangig gar nicht erstmal so viel mit der krassen Überzeugung zu tun, dass halt irgendwie Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, hier nichts zu tun haben, sondern es ist halt auch vor allem einfach diese Faszination auch von diesem Männlichkeitsbild, was da irgendwie erzeugt
genau.
wird und sowas.
Ja, genau. Mhm. Genau. Bring back manly men.
Mhm, genau. Und dann, sind da halt irgendwie diese Berührungspunkte, es kommt irgendwie so dann zu Ehen oft, die dann geschieden werden. Und dann ist es aber so, dass die meistens halt einfach in diesem Kreis weiter sich irgendwie heiraten, zusammenfinden. Also diese Stella Hähnel war halt erst mit einem bekannten Neonazi-Führer, Oliver Schweigert heißt der, der auch schon verurteilt wurde und so weiter, verheiratet, hat am 20.04.2000 geheiratet, ganz tolles Datum. Und ist jetzt aber mit dem nationalen Liedermacher Jörg Hähnel verheiratet. Und das ist irgendwie, genau, ich hatte mir dann halt noch eine andere Frau, die in der NPD ist. Und übrigens, es gibt im Bundesvorstand der NPD genau zwei Frauen von ungefähr 15 Personen. Die eine ist einfach nur stumme Beisitzerin und die andere ist für die Familienpolitik zuständig.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Das ist ja so.
Ja, genau. Und da, das
Aber,
ist, ja?
Ja, es ist ja auch in der AfD nicht anders. Also ich glaube, in der AfD sind doch 80 Männer und 10 Frauen, wenn mich nicht alles täuscht.
Das stimmt, also, aber auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie schon zwei Frauen in der AfD, die sehr bekannt sind, ne?
Weidel und Storch, oder?
Genau.
Ja, und genau, aber Weidel ist ja auch so eine, die ist ja auch ähnlich wie Candace Owens, die alle, was heißt Prinzipien hat sie ja nicht, aber so ihre eigene Lebensweise verrät, die sich ja auch gegen die Homo-Ehe ausgesprochen hat und solche Sachen.
Ja, das ist, also das finde ich eher so absolut verrückt.
Aber da wird, es ist, glaube ich, irgendwann ähnlich wie bei so einem Finanzhai oder bei irgendjemandem, der so in einem Großkonzern aufsteigt. Du verrätst alles für Macht, Geld und Anerkennung. Irgendwie ist das für mich sehr ähnlich.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich so, ne? Weil irgendwas muss ja die Motivation sein.
Ja.
Und dann muss man sich davon selber so überzeugen.
Ja.
Ja. Genau, und jedenfalls ist diese eine Frau, die für die Familienpolitik in der NPD zuständig ist, Ricarda Riefling. Und Ricarda Riefling hat einen Auftrag. Und das ist das deutsche Volk vor Überfremdung retten. Mhm.
Ach, Gott sei Dank macht's jemand.
Ne? Toll. Richtig.
Riefling.
Ja.
Ricky Riefling,
genau. Ja, genau. Und die ist halt auch quasi von einem Neonazi-Typen zum nächsten gehoppt und ist jetzt mittlerweile mit Markus Walter, dem NPD-Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz, liiert. Und genau, ist sehr aktiv in diesem RNF und war da auch Vorsitzende. Und das Ziel dieses oder die Funktion dieser Unterorganisation der NPD ist halt, den Frauen der NPD auch ein Sprachrohr zu liefern, aber auch es ist ein Ansprechpartner für parteiungebundene Frauen mit nationalem Gedankengut. Und ja, es ist halt irgendwie, es ist so krass, weil ich meine, das ist halt alles, es ist super antifeministisch, diese ganzen Strukturen. Die sind traditionsbewusst und volkstreu.
Ja, ja, genau.
Und im Endeffekt bekleiden diese Frauen da, ist die Frage, die sind da ja von auch überzeugt, weil die tragen diese Ideologie, die quasi im Dritten Reich vorgeherrscht hat, das halt quasi dieses komplett traditionelle Bild, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder und das vertreten die und daran glauben die ja auch. Und deswegen sind die auch, glaube ich, total okay mit ihrer Rolle, so ein bisschen einfach den Männern den Rücken frei zu halten und so ein bisschen das Organisatorische zu machen. Was aber auch interessant ist, da habe ich mehrere Artikel drüber gelesen, ist, dass bei vielen so Neonazi-Demonstrationen, es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren hier in Berlin, sollte ein neues Geflüchtetenheim eröffnet werden. Und dann gab es davor irgendwie so eine Demonstration oder es gab auch irgendwie so eine Eröffnungsfeier. Und natürlich, da gab es dann so eine Demonstration von Rechten so. Und dann gab es da halt einen Sprecher des Berliner Senats und da gab es so eine Bühne. Und der Typ von der NPD Berlin, der Vorsitzende, durfte da nicht rauf. Der hat dann aber seine Freundin vorgeschickt, weil das natürlich irgendwie auch so ein bisschen, die werden dann instrumentalisiert, die Frauen, weil sie natürlich trotzdem das gleiche Gedankengut in sich tragen und genau das gleiche von sich geben. Aber halt es ist so ein bisschen wie der Wolf im Schafpelz. Eine Frau kann ja nicht so schlimm sein, ne?
Ja, ja, genau, genau.
Und das ist das Perfide an dieser ganzen Sache auch.
Ja, ja, total.
Weil es ist halt auch eine wirkliche, wie schon gesagt, Instrumentalisierung von Frauen und die merken das auch nicht. Ich meine, und das ist ja bei dieser Candace genau das Gleiche.
Ja, 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 ja. Total, total.
Und das, ja, voll. Ja, das ist irgendwie, ja, ganz, ganz, ganz traurig, das nicht zu verstehen oder nicht, ja, da nicht hinterzusteigen. Wohingegen, und das muss ich dann jetzt aber auch nochmal sagen, ist halt irgendwie diese Ricarda Riefling, die natürlich, also finde ich alles scheiße, was die macht, aber so dieser Lebensstil, den die verfolgt, das ist schon, hat auch irgendwie schon so einen gewissen Reiz, kann ich mir vorstellen. So quasi sich um die Kinder zu kümmern. Sehr naturbezogen auch zu leben, so sehr national, quasi auch die deutsche Erde irgendwie loben oder nicht loben, aber huldigen und saisonal sich zu ernähren, sich auch für Umweltschutz einsetzen, natürlich um irgendwie die deutsche Natur zu erhalten und all sowas.
Das ist ja, genau, das ist ja oft sehr nahe im Gegensatz jetzt vielleicht auch zu Trump und den Klimaleugnern. Ich meine, das gibt's bei uns natürlich auch. Es gibt auch viele Klimaleugner, aber es gibt auch diesen, unsere Heimat, das ist in Österreich ja auch so, unser Allgäu, unsere Heimat, die muss geschützt werden und Naturschutz und Bioanbau und sowas, das ist natürlich auch, hängt da auch oft zusammen.
Und das ist ja an sich was Gutes, aber es wird halt so in den falschen Kontext gesetzt und dann wird's halt scheiße.
Ja. Ja, ja.
Ja, aber ich fand das sehr interessant, einfach zu sehen, dass halt irgendwie diese Instrumentalisierung, die da stattfindet, und das war halt einfach, die rechte Ideologie ist komplett antifeministisch, die Frauen machen sich da quasi selber zum Opfer oder zum Trottel oder was weiß ich, sehen es natürlich aber nicht so. Und
ja, weil ich meine, das ist ja ähnlich wie in dem Fall von Candace Owens. Diese Frauen haben Erfolg, die haben einen gewissen Geschmack von Macht oder dass sie mitreden dürfen auf eine gewisse Art und Weise. Das gilt aber nur für sie. Mhm. Das gilt nur für sie. Und für den Rest der Bevölkerung oder der Frauen gilt das dann aber nicht so. Das ist ja das Perfide. Das ist genau wie bei Candace Owens, die sagt, ach wieso, eine schwarze Frau kann Karriere machen. Ist doch gar kein Problem.
Ja.
Aber das gilt halt nur für sie, weil die, weiß ich nicht, weil die Republikaner bei ihr halt Potenzial gesehen haben, um sie irgendwie auszunutzen.
Ja, genau. Weil da wahrscheinlich gemerkt wird, okay, es geht halt nicht nur diese Männerdominanz, das zieht halt nicht, wir müssen halt andere auch noch woanders abholen. Und ja, Frauen kann man ja gut mit einer anderen Frau abholen.
Ja, und Frauen sind halt auch Wählerstimmen.
Genau,
ne?
Genau.
Leider.
Ja.
Aber das sind die auch sehr spät drauf gekommen. Aber ja, Gott sei Dank.
Du, und ich habe noch einen, mir ist nämlich eingefallen, ich habe mal, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich habe mal einen Film geguckt und da ging es um eine Frau, die sich radikalisiert hat in der rechten Szene. Und der Film heißt Kriegerin und der ist von 2011. Der ist ein deutscher Film, kann man sich echt mal angucken, wenn man sich da noch ein bisschen weiter mit beschäftigen möchte. Ich habe viel gelesen zu dem Thema auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung. Kann ich empfehlen, wenn da irgendwie Interesse besteht, sich da noch ein bisschen was drüber durchzulesen. Da gibt es relativ viel über Frauen in der rechten Szene.
Ja,
so.
Sind wir jetzt auch durch.
Das ist richtig. So, jetzt habe ich mir was überlegt. Ich habe Viola heute Morgen damit überfallen. Diese Idee ist mir im Halbschlaf gekommen. Und ich habe das jetzt ganz schnell umgesetzt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht geht's euch ähnlich, aber ich dachte irgendwie, wir sind alle gerade so viel zu Hause und es ist so schön warm, wo wir es haben. Und wenn man dann mal rausgeht, dann friert man halt irgendwie natürlich, wenn man weiß, es ist Winter. Und dann denke ich mir halt so, ey, ganz ehrlich, was da gerade abgeht in Moria, das ist so, also ich glaube, das ist außerhalb der Vorstellungskraft von jedem von uns. Und ich glaube, die einzige Macht, die wir gerade haben, ist irgendwie, oder die Möglichkeit ist irgendwie vielleicht ein bisschen Geld locker zu machen, um da Organisationen zu unterstützen, die den Menschen dort vor Ort helfen. Und deswegen habe ich einen Spendenaufruf gestartet auf betterplace.org. Ich werde das unter dem Post für die heutige Folge verlinken auf Instagram. Und ja, es wäre einfach irgendwie cool, jeder Euro, der da irgendwie locker gemacht werden könnte, auch wenn es nur 1, 2, 3 Euro sind, irgendwie dafür zu spenden. Und wir wollen halt bis zur Herausgabe oder bis zum Rauskommen der nächsten Hartz Quattro-Folge am 2.2. das quasi offen lassen. Und wir haben jetzt auch kein Spendenziel. Ich dachte einfach nur irgendwie,
jeder, der irgendwie ein paar Euro über hat, 5 Euro, weiß ich nicht, könnte das vielleicht überweisen. Und wir sammeln das dann und überweisen es an die UNO-Flüchtlingshilfe, die vor Ort in Moria viel Arbeit leistet und gute Arbeit leistet. Genau. Und natürlich soll das nicht alles unbelohnt bleiben. Es gibt dann eine kleine persönliche Videobotschaft von Viola und mir als Dankeschön.
ob das ein Anreiz ist, das ja. weiß ich nicht.
Also kann man, wenn man will, aber man kann auch schreiben, bitte nicht, danke, nein.
Hier, meine Kohle, aber eure Fressen kann ich nicht auch noch ertragen.
Eben nicht, die noch, genau, nicht noch die Gesichter. Also es wäre super cool. Natürlich müsst ihr auch nicht dahin, vielleicht habt ihr eh schon dahin, wo ihr eh spendet, weiß ich nicht. Aber ich dachte einfach, irgendwie, das wäre doch vielleicht mal eine Maßnahme. Ja. Genau.
Ja. Ja, das hast du doch schön gesagt. Also, ja, also jetzt bin ich schon wieder down. Ich bin irgendwie down von unserer Folge jetzt.
Ah, Viola, denk an das Sommerhaus der Stars.
Morgen kommt wieder eine Folge Couple Challenge. So, dann muss ich durchhalten.
Wo läuft das? Auf welchem Sender?
TV Now. Ich habe einen TV Now Premium Account. Und Couple Challenge ist auch super. Ist ähnlich wie das Sommerhaus der Stars. Eigentlich genau dasselbe. Nur Couple Challenge. Und da sind auch nicht nur unbedingt Paare, die Sex haben, sondern auch Freunde als Couples. Und ja, es ist wieder Unterhaltung auf dem höchsten Niveau. Ich habe wenig erwartet und wurde sehr belohnt.
Das ist so ein bisschen so, weißt du, wir sind ja auch in einer Form von Beziehung, in einer freundschaftlichen, engen Beziehung. Yeah. Und es ist so ein bisschen so, ja, das ist halt ihr Ding. Soll sie mal machen. Und ich habe da so gar nichts mit zu tun.
Das denkst du dir bei mir?
Ja.
Soll sie mal machen. So, komm, das gönne ich ihr jetzt.
Ja.
Soll sie mal machen. Wie so ein Vater bei seiner Tochter. Komm jetzt, lass sie mal den Kasten auffuttern. Lass sie mal ihre Spielzeuge in die Fresse nehmen. Gut, da wird sie auch noch dazu lernen. Aber jetzt muss sie halt da durch. Ne?
Genau.
Ja. Ja, es ist so. Ich liebe das. Das erläutern wir, bringen wir ja jede Folge von neuem auf. Und ich habe viele Leute, die es auch tun. Es ist nicht so, als wäre ich das Einzige.
Ich weiß. Ich glaube ja auch, dass viele unserer Zuhörenden sich darüber sehr freuen. Und deswegen ist ja auch okay.
Das ist, und ich denke mir, und das muss ich dir jetzt auch mal ganz ehrlich sagen.
Oha, jetzt kommt es.
Wie gerne würde ich mich mit dir mehr über Prominente, Tratsch und so weiter unterhalten, aber da kommt nichts von dir. Kein Einsatz.
Hallo,
wenn ich zu dir sage, wer ist Alexander Petrovic, dann weißt du das nicht. Und das macht mich auch nicht glücklich.
Ich habe doch hier angebracht Kanye West und Kim Kardashian. Was willst du denn noch?
Ach, das ist wirklich, das ist, also weiß ich nicht, das ist wie jemand, der sich auf einer Party Mambo No. 5 von Lou Bega wünscht. Das ist so richtig so, wow, geiler Song, danke.
Ich kenne aber noch Alexander Klages, weißt du noch, wer das ist?
Wer soll das
sein? Ja, weißt du wieder nicht. Das war der erste DSDS-Sänger.
Klaas, der heißt Alexander Klaas, nicht Klages.
Ups. Okay, ich gehe jetzt.
Peinlich.
Ich will nicht mehr. Okay, tschüss.
Halt, wir müssen noch
abmoderieren.
Heute wird nicht gesucht.
Ach so.
Bei Instagram. Heute werde ich jemandem einen Herzenswunsch erfüllen.
Oh, und na bitte.
Lieber Pepe, lieber Knüller. Dieser Gruß,
Harry.
Der geht, Harry, Knüller, Pepe, wie du auch immer heißt, dieser Gruß geht ganz besonders an dich.
Von Herzquadro an dich, wir lieben dich.
Ein feuchter Kuss auf die Eichel von uns beiden.
Your Herzquadro loves you.
Ganz tief und innig und heiß. Und das war's von uns. Wir hören uns in 2 Wochen am Herzquadro-Dienstag. Bleibt gesund, habt schön viel Sex. Und bis bald.
Hell yeah!